These are really unprecedented assertions of power.
First of all, they came to office with a clear plan that they had worked out before.
Polish judges have bravely and courageously stood in defense of the rule of law.
And so what that's done is put a whole lot of pressure on our court system to step in and stop abuses of presidential power.
Hi, wir sind Maria Skura und Sally Lisa Starken. Ich, Sally, bin Journalistin, Sachbuchautorin mit Schwerpunkt auf Demokratie und Zivilgesellschaft und ich erkläre Politik im Internet.
Und ich, Maria, bin Politikberaterin und Wissenschaftlerin. Ich forsche seit vielen Jahren zum Thema Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, vor allem in Europa und in den USA. Mich interessiert, was Demokratien stabil und widerstandsfähig macht.
Demokratien auf der ganzen Welt sind bedroht. Immer häufiger werden Medien, Zivilgesellschaft und Wahlen angegriffen. Und keine Demokratie kann ohne Rechtsstaatlichkeit existieren.
Aber was heißt das eigentlich genau, Rechtsstaatlichkeit? Und wie bleiben unsere Grundrechte geschützt, wenn die Grundlagen unserer Demokratien wiederholt in Frage gestellt oder sogar angegriffen werden? Denn auch diese institutionellen und rechtlichen Grundlagen eines demokratischen Regimes werden ausgehöhlt.
Und wir fragen uns, wie kann man sich wirksam dagegen wehren? Und was macht eine resiliente Rechtsstaatlichkeit aus?
Um Antworten auf diese vielleicht wichtigsten Fragen unserer Zeit zu finden, machen wir uns gemeinsam mit euch auf den Weg. Und zwar in Länder, die manchmal schon einen Schritt weiter sind als wir in Deutschland. Sowohl im Sinne einer demokratischen Erosion, als auch im Hinblick auf die Bewältigung von Krisen durch demokratische Erneuerung. Vielleicht können wir etwas von ihnen lernen. Wir werden es gemeinsam mit euch in The Playbook herausfinden. Denn Autokraten folgen überall dem gleichen Drehbuch.
Politischer Wettbewerb ist ein zentraler Bestandteil jeder Demokratie. Es geht darum, im Wettbewerb gegeneinander die meisten Menschen hinter sich zu versammeln. Dies allerdings funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Fair Play sozusagen. Was aber, wenn demokratische Regeln und Normen überschritten werden? Wenn Regierungen staatliche Institutionen einsetzen, um die Opposition zu entkräften und ihre Macht zu zementieren? Beispielsweise durch Druck auf unabhängige Medien, Schikanieren kritischer NGOs oder sogar durch die Übernahme öffentlicher Ämter, Angriffe auf die Justiz und der Versuch, sie dem politischen Willen der aktuellen Regierung zu unterwerfen, sind erste Warnzeichen, wenn nicht sogar Red Flags dafür, dass die Demokratie bedroht ist.
Genau das erleben wir gerade in vielen Ländern. In Polen gab es in den letzten Jahren heftige Kämpfe um die Unabhängigkeit der Gerichte, was sogar im Ausland Widerhall fand und die Aufmerksamkeit internationaler Institutionen und Gerichte auf sich zog. Und auch in Israel streiten die Menschen seit 2023 für eine Unabhängigkeit der Justiz. Das führte zu Protesten gegen geplante Gesetzesänderungen. Und in den USA steht der Supreme Court, also das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, im Mittelpunkt politischer Auseinandersetzungen wie nie zuvor. Wir fragen uns also in dieser Folge, sind unsere Gerichte überhaupt noch sicher? Maria, heute reden wir über Gerichte und warum sie für die Rechtsstaatlichkeit so wichtig sind.
Ja, die Gewaltenteilung setzt zwar eine gegenseitige Kontrolle ihrer drei Organe voraus, Legislative, Exekutive und Judikative. Aber lass es uns nochmal auf den Punkt bringen. Ohne unabhängige Gerichte kann niemand die Regierung kontrollieren. Dann können Gesetze einfach gebeugt werden, wie es gerade passt. Das will keine echte Demokratie.
Okay, also bedeutet Rechtsstaatlichkeit, dass sich alle an Regeln halten müssen und dass es unabhängige Gerichte gibt, die wirklich nach dem Gesetz entscheiden und nicht etwa danach, was politisch gerade gewollt wird?
Eine umfassende Definition, die auch in der Europäischen Union angewendet wird, sagt, dass ein Rechtsstaat sich dadurch auszeichnet, dass alle, auch die Regierung, sich an Regeln halten müssen. Genauer gesagt, erstens, die Regierung darf nur innerhalb ihrer erlaubten Zuständigkeiten halten. Niemand kann einfach irgendwas entscheiden, nur weil er gerade an der Macht ist. Zweitens, es gibt gegenseitige Kontrolle. Die verschiedenen Gewalten, Parlament, Regierung, Gerichte, schauen sich immer gegenseitig auf die Finger. Drittens, alles muss im Rahmen der Gesetze und Grundrechte passieren. Grundrechte wie Meinungsfreiheit gelten immer, auch für die Schwächeren. Und viertens, die Entscheidungen müssen immer verhältnismäßig und niemals willkürlich sein. Also nicht einfach strafen oder regeln, nur weil es gerade passt. Kurz gesagt, Gerichte sind so etwas wie neutrale Schiedsrichter im System. Die sorgen dafür, dass das Spiel fair bleibt und die Regeln für alle gelten. So bleibt eine Demokratie wirklich stabil. Denn wo Recht beliebigt wird, ist niemand mehr sicher. Auch nicht diejenigen, die am Anfang vielleicht noch dachten, sie stünden auf der richtigen Seite.
Und damit das klappt, gibt's eben die berühmte Gewaltenteilung. Parlament macht Gesetze, Regierung führt aus und Gerichte passen auf, dass sich alle dran halten.
Und diese drei dürfen sich nicht gegenseitig reinreden.
Stimmt, besonders wichtig sind dabei die höchsten Gerichte, wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, ja, oder der Supreme Court in den USA. Denn sie wachen darüber, dass Grundrechte geschützt bleiben, ja, und nicht einfach eingeschränkt werden können.
Genau. Sie prüfen auch, ob neue Gesetze mit der Verfassung vereinbar sind und können sie ablehnen, wenn sie gegen grundlegende Rechte oder Prinzipien verstoßen.
Und deshalb ist es so gefährlich, wenn Regierungen versuchen, genau diese Gerichte unter ihre Kontrolle zu bringen. Dann kippen die Checks and Balances, also die gegenseitige Kontrolle zwischen allen drei Staatsgewalten.
Heißt, unabhängige Gerichte sind so eine Art Schutzschild. Nur wenn sie stark und neutral bleiben, können sie Demokratie und Grundrechte verteidigen.
Ja, aber wie schaffen es manche Regierungen, solche zentralen Institutionen überhaupt zu schwächen?
Sie gehen fast immer nach demselben Drehbuch vor. ExpertInnen sprechen von autocratic playbooks, also autokratischen Handlungseinleitungen. Ziel, die Demokratie von innen aushöhlen, ohne offen Gewalt anwenden zu müssen.
Früher gab es Putsche, heute machen das manche anders, ohne Gewalt. Sie nutzen das Recht selbst, um Regeln so zu verändern, dass sie selbst immer mehr Macht bekommen. Ja, was genau sind diese Tricks? Lass uns die mal kurz an vier Beispielen erklären. Zum Beispiel gibt's da Courtpacking oder auf Deutsch gesagt Aufstockung des Gerichts. Da werden einfach mehr RichterInnen ins Gericht geholt, die politisch auf der Seite der Regierung stehen. Oder man kann auch die Amtszeit verkürzen, das Renteneintrittsalter runtersetzen und liebsame RichterInnen schneller loswerden. Und dann gibt's noch Judicial Purge, das heißt politische Säuberung. RichterInnen, die nicht mitziehen, die werden willkürlich und systematisch rausgeschmissen. Und dann gibt's noch Court Curbing. Wenn die Einschränkung der Gerichtsbarkeit stattfindet, also wenn staatliche Maßnahmen darauf abzielen, die obersten Gerichte zu untergraben und sie zu einer untergeordneten Institution zu machen.
Genau solche Szenarien gibt's nicht nur in Polen oder Ungarn oder der Türkei, sondern auch anderswo. Selbst vermeintlich sichere Demokratien sind davon nicht gefeit. Aktuelle Beispiele sind etwa Italien und die bereits erwähnten Vereinigten Staaten. Für diese Folge haben wir nun drei Real-Life-Beispiele ausgewählt, um diese Phänomene zu schildern. Doch sie sind nicht auf diese Länder beschränkt. Angriffe auf die Unabhängigkeit von Richtern und Richterinnen und auf die Justiz im Allgemeinen können überall dort stattfinden, wo der politische Wille die Rechtsstaatlichkeit übernimmt.
Und deshalb zeigen wir heute nicht nur, wo die Probleme liegen, sondern vor allem, wie Menschen und Gesellschaften sich wehren. Mit Mut, cleveren Ideen, ja, und echter Resilienz, also Widerstandskraft für den Rechtsstaat. Dafür schauen wir in verschiedene Länder Europas und manchmal auch darüber hinaus.
For nearly a decade, Polish judges have bravely and courageously stood in defense of the rule of law. Their story is the story of courage, professionalism, and resilience against political pressure.
Wir beginnen heute mit Polen. Als 2015 die Partei an die Macht kam, die ausgerechnet den Namen Prawo i Sprawiedliwość, also Recht und Gerechtigkeit, trägt, wurde schnell deutlich. Ihr Ziel war nicht nur alltägliche Politik zu gestalten, sondern das Land grundlegend umzubauen. Hierfür wurde sogar eigens ein Schlagwort präsentiert, Dobra Zmiana, der gute Wandel. Sozusagen die autoritäre Form eines Wir schaffen das oder Yes, we can. Schon kurz nach Amtsantritt begann die Peace mit weitreichenden Transformationen der Justiz. Diese Veränderungen sorgten sowohl im Inland als auch international für Sorge und Kritik. Ein zentrales Ziel der neuen Regierung war das polnische Verfassungsgericht. Sie erklärte die Zusammensetzung des Gerichtes für fehlerhaft, ja sogar verfassungswidrig, und stellte damit auch seine Urteile in Frage. Präsident Andrzej Duda, ein enger Verbündeter der PiS, unterstützte die Regierung bei diesem Kurs. Nach dem regulären Ende der Amtszeit des vorherigen Präsidenten des Gerichts ernannte der Präsident 2016 eine neue, regierungstreue Vorsitzende. Weite politische Ernennungen folgten. Seitdem traf das Verfassungsgericht Entscheidungen, die mit dem politischen Kurs der PiS übereinstimmten. Zum Beispiel das nahezu vollständige Abtreibungsverbot von 2020. Parallel zu den Veränderungen am Verfassungsgericht wurde auch der Oberste Gerichtshof in Polen Ziel weitreichenden Veränderungen. Im Jahr 2018 wurde das gesetzliche Renteneintrittsalter für Richterinnen und Richter des Obersten Gerichtshofs gesenkt. Polnische Richterinnen und Richter mussten also früher in Rente gehen. Dadurch konnten zahlreiche Richterinnen und Richter vorzeitig ersetzt werden. Der Europäische Gerichtshof erklärte diese Maßnahme später für nicht vereinbar mit europäischem Recht. Ein besonders drastischer Schritt war die Einführung einer Disziplinärkammer am Obersten Gerichtshof. Diese Kammer erhielt die Befugnis, Richterinnen und Richter für kritische Äußerungen, etwa zur Regierungspolitik oder zur Justiz im Allgemeinen, zu bestrafen. Die Reformen hatten auch ganz konkrete Folgen für manche Richterinnen und Richter, die ihre Kritik an der Regierung öffentlich geäußert hatten. Einige wurden in weit entfernte Gerichte versetzt, andere erhielten Degradierungen oder verloren ihre Ämter. Dieser Druck führte schließlich zum Widerstand. Später griffen die Medien das Thema auf. Das Ergebnis waren Massendemonstrationen für den Schutz der Unabhängigkeit der Gerichte. Wie dieser Widerstand begann und welche Entwicklungen es seitdem gab, dazu mehr mit unserem ersten Gast in dieser Folge. Ich freue mich auf spannende Antworten von Dr. Anna Wojcik. Sie ist Assistenzprofessorin an der Koźmińskiej-Universität in Warschau und Mitbegründerin des Wiktor Oświatyński Archiv, ein Zentrum zur Dokumentation und Analyse des Rechtsstaatswandels in Polen. Liebe Anna, wie reagierten die Richter und Richterinnen auf die von der PiS-Regierung auf so vielen Ebenen durchgeführten Reformen des Justizwesens?
Most judges actually resisted those changes. They refused to participate in competitions for judicial promotions in this politicized procedure.
Tatsächlich widersetzten sich die meisten Richter diesen Änderungen. Sie weigerten sich, an den politisierten Verfahren zur Beförderung von RichterInnen teilzunehmen. Sie weigerten sich, den politisierten Nationalen Justizrat zu legitimieren. Viele wandten sich hilfesuchend an europäische Netzwerke und auch an die europäischen Institutionen. Polnische RichterInnen begannen daher, Vorabentscheidungsfragen an den Gerichtshof der Europäischen Union zu richten, um zu klären, ob die neue Disziplinarkammer und die Ernennungsverfahren mit EU-Recht vereinbar seien. Sie reichten auch Einzelbeschwerden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein. In vielen Fällen liegen bereits Urteile vor und die RichterInnen gewannen.
Welche Strategien des Widerstands und der Selbsthilfe entwickelten die RichterInnen?
So, judges were not alone. They organized.
Die RichterInnen waren also nicht allein. Sie organisierten sich. Sie unterstützten ihre KollegInnen, tauschten Informationen aus und koordinierten ihre Arbeit mit AnwältInnen, AkademikerInnen und NGOs.
Civil society organizations created the Justice Defense Committee, which provided legal assistance to persecuted judges.
Zivilgesellschaftliche Organisationen gründeten das Komitee zur Verteidigung der Demokratie, das verfolgten RichterInnen Rechtsbeistand leistete. RichterInnen knüpften außerdem Kontakte zu europäischen Netzwerken von RichterInnen und fanden Solidarität unter ihren KollegInnen im Ausland. Einer der symbolträchtigsten Momente ereignete sich im Januar 2020. als Hunderte von RichterInnen, Staatsanwältinnen und Anwältinnen aus ganz Europa in ihren Roben durch das verschlammte winterliche Warschau marschierten. Die RichterInnen lernten, mit den BürgerInnen zu kommunizieren, auch über den Gerichtssaal hinaus. Sie beteiligten sich an Bürgerinitiativen wie der Verfassungstour, reisten durch Polen und erklärten den Menschen in einfachen Worten, warum die Unabhängigkeit der Justiz wichtig ist.
Judges also learned to communicate with citizens. They went beyond the courtroom. They joined civic initiatives such as the Constitution Tour, traveling around Poland and explaining in plain language why judicial independence matters to ordinary people.
Was waren also die entscheidenden Momente, die die Sache voranbrachten?
In my view, a turning point came in 2018 when.
Meiner Ansicht nach kam 2018 ein Wendepunkt, als die Europäische Kommission nach anhaltendem Druck der Zivilgesellschaft ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen einleitete, weil Polen das Renteneintrittsalter für RichterInnen gesenkt hatte. Im selben Jahr leitete die Kommission eine Reihe von Rechtsstaatsmaßnahmen ein, die in mehreren wegweisenden Urteilen des Gerichtshofs gipfelten. Und allmählich wurde das europäische Recht zu einem unverzichtbaren Schutzschild für polnische RichterInnen und indirekt für den polnischen Rechtsstaat und die polnische Demokratie.
Wie gelang es den RichterInnen tatsächlich, die Gesellschaft zu erreichen und zu mobilisieren?
So, public support was crucial.
Die öffentliche Unterstützung war also entscheidend. Nach massiven Protesten gegen die Gerichtsreform im Juli 2017 begannen die BürgerInnen, T-Shirts mit der Aufschrift Constitutia, Verfassung, als Symbol des Widerstands zu tragen. Bürgerbewegungen wie das Komitee zur Verteidigung der Demokratie und die sogenannten Bürger der Republik organisierten landesweit Demonstrationen.
Okay, aber jetzt haben wir mit einer neuen Situation zu tun. Seit 2023 ist die Peace nicht mehr an der Regierung. Wie sieht die Zukunft der Richterinnen in Polen nach 8 Jahren PiS-Regierung aus?
Since December 2023, Poland has entered a new political chapter. The new government.
Seit Dezember 2023 hat Polen ein neues politisches Kapitel aufgeschlagen. Die neue Regierung unter Donald Tusk hat sich der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit verschrieben. Doch es droht eine gemeinsame Ausübung der Regierungsverantwortung durch zwei konträre politische Lager. Zunächst mit Präsident Duda und nun, seit August 2025, mit Präsident Karol Nawrocki, die beide weiterhin das Justizsystem aus der Peace-Ära verteidigen. Präsident Nawrocki hat offen erklärt, dass er alle Ernennungen des politisierten Nationalen Justizrats für gültig hält. Er ernennt weiterhin RichterInnen nach diesem fehlerhaften Verfahren und hat signalisiert, dass er jedes Gesetz, das dies in Frage stellt, mit einem Veto belegen wird. Im Jahr 2024 verabschiedete das Justizministerium unter Adam Bodnar einen Aktionsplan zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Er enthält Vorschläge zur Reform der Richterernennungen und zur Wiederherstellung eines rechtmäßigen nationalen Justizrats.
It also includes the proposal to separate again the positions of the Minister of Justice and the Prosecutor General.
Der Plan enthält außerdem den Vorschlag, die Posten des Justizministers und des Generalstaatsanwalts wieder zu trennen. Dieser Plan wurde bisher jedoch nicht wirklich umgesetzt. Die Fortschritte bleiben langsam und unsicher, da die Reformen ohne die Zustimmung des Präsidenten nicht in Kraft treten können. Der Weg zur vollständigen Wiederherstellung der richterlichen Unabhängigkeit wird also lang und politisch heikel sein. Eines ist klar: polnische Richterinnen sind zu einem Symbol für Zivilcourage geworden.
One thing remains clear. Polish judges have become a symbol of civic courage.
Der Einsatz vieler polnischer Richter und Richterinnen hatte spürbaren Einfluss. Sie schafften es, ihre Botschaft in die Gesellschaft zu tragen und die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit sichtbar zu machen. Die breite Mobilisierung zur Verteidigung der unabhängigen Justiz, an der sich auch Medien und Zivilgesellschaft beteiligten, wurde zu einem zentralen Faktor für den Erhalt rechtsstaatlicher Prinzipien in Polen. Besonders die Empörung großer Bevölkerungsteile über den Abbau demokratischer Institutionen trieb diesen Protest voran. Nach den Parlamentswahlen am 15. Oktober 2023 wurde eine neue Regierung um den Spitzenkandidaten des demokratischen Bündnisses Donald Tusk von der konservativ-liberalen Bürgerplattform gebildet. Nach 8 Jahren Peace, die mit absoluter Mehrheit geherrscht hatte, ergab sich nun die Möglichkeit, zentrale Reformen für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit einzuleiten. Justizminister Adam Bodnar präsentierte konkrete Strategien, die die Europäische Union überzeugten, das Verfahren nach Artikel 7 auszusetzen und zuvor eingefrorene EU-Gelder wieder freizugeben. Doch die weitere Entwicklung bleibt offen. Der alte Präsident Duda sympathisierte stark mit der Peace und kündigte an, die Reformvorhaben der Regierung nicht mitzutragen. Die Präsidentschaftswahlen im Juni 2025 brachten einen weiteren Rückschlag für die Regierung von Donald Tusk. Karol Nawrocki, unterstützt von der Peace, setzte sich durch. Damit ist unklar, wie es mit den Justizreformen weitergeht. Gerade deshalb können die Erfahrungen der polnischen Richter und Richterinnen im Umgang mit Druck und politischen Eingriffen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
And started pushing a series of bills designed to effectively abolish the separation of power. And this is what binds them together, and this is why they have one common enemy, which is the independent judiciary.
Ich habe auch ein weiteres Länderbeispiel mitgebracht, Israel. Im Jahr 2023 kam es dort nämlich zu Massendemonstrationen, einer der größten Protestbewegungen in der Geschichte des Landes. Auslöser war die geplante Justizreform der Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu. Im Juli desselben Jahres wurde die erste geplante Änderung in Kraft gesetzt. Ein sogenanntes Angemessenheitsgesetz, das dem obersten Gerichtshof das Recht entzog, Regierungsentscheidungen als unangemessen zu kennzeichnen und aufzuheben. Weitere geplante Reformen hätten den politischen Einfluss auf Richterernennung vergrößert und zentrale Kontrollmechanismen geschwächt. Die Folge waren massive und landesweite Proteste. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem Ausbruch des Gazakriegs kamen diese Vorhaben in Stocken. Doch schon seit 2025 nahm die Regierung die Pläne wieder auf. Die Knesset verabschiedete ein Gesetz, das mehr politischen Einfluss auf den Richterwahlausschuss ermöglicht. Wieder gingen Zehntausende auf die Straße. Sie sehen im Gesetz einen schweren Eingriff in die Gewaltenteilung und sprechen sogar davon, dass die Demokratie gefährdet sei. Die Befürworter der Änderung argumentieren, dass das Gesetz vielmehr das Gleichgewicht zwischen Parlament und Gerichten wiederherstelle. Das Gesetz wird nun erneut vor dem obersten Gerichtshof verhandelt. Zum Kontext. Israel hat keine Verfassung, sondern 13 Grundgesetze, die die wichtigsten staatlichen Institutionen und einige Bürgerrechte regeln. Diese Grundgesetze werden durch Urteile des obersten Gerichtshofs und durch Rechtstradition ergänzt und bilden damit ein wirkliches Flickwerk. Ähnlich wie in Polen, wo es jedoch eine Verfassung gibt, steht auch in Israel der Versuch, politischen Einfluss auf Gerichte zu gewinnen, im Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Es ist also kein Einzelfall und auch kein Zufall. Vergleichbare autokratische Drehbücher tauchen zeitgleich an unterschiedlichen Orten der Welt auf. Doch wie kam es in Israel eigentlich zu den großen Protesten? Und was hat diese Bewegung im Land bewirkt? Darüber haben wir mit Maya Soref vom New Israel Fund in Deutschland gesprochen. Maya, wie kam es zu den Protesten? Was hat die Menschen denn eigentlich so verärgert, dass sie in so großer Zahl auf die Straße gingen und dort auch so lange geblieben sind? Was ist das Besondere deiner Meinung nach an den Protesten in Israel?
In 2020 and 21, the country saw the so-called Balfour or Black Flag protests.
In den Jahren 2020 und 2021 erlebte Israel die sogenannten Balfour- oder Black Flag-Bewegungen, bei denen es vor allem um die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu ging. Die Protestierenden argumentierten damals, dass er unfähig sei, als Premierminister zu dienen, Gleichzeitig wurden Vorwürfe laut, dass er versuchen würde, das Recht nach seinem Gusto zu biegen und dass es eine gründliche Untersuchung der Korruptionsfälle bedarf, insbesondere solche, die die Sicherheit des Landes betrafen. Aber die Proteste erreichten wirklich eine neue Qualität, als die jetzige Regierung Anfang 2022 ins Amt kam und damit anfing, eine Serie von Gesetzen zu präsentieren, die effektiv dazu beitrug, die Gewaltenteilung abzuschaffen, also die gerichtliche Kontrolle über die Entscheidung des Staates zu kippen, die Justiz zu vereinfachen und Kontrollinstanzen wie den Generalstaatsanwalt oder den Chef des israelischen Innenministeriums zu entfernen, der auch kritisch in Bezug auf die aktuelle Regierung war. Eine Umfrage vom April 2023 zeigte, dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Fünftel aller Israelis an diesen Protesten teilgenommen hatten. Unter den jüdischen Bürgern war es sogar ein Viertel der Israelis. Und diese Proteste wurden nicht nur von Menschen aus der Linken unterstützt, sondern auch von Mitte rechts und rechts, einschließlich Menschen, die die Koalition ursprünglich gewählt hatten.
Ja, das erinnert mich wiederum auch an die polnischen Massenproteste gegen die Abtreibungsgesetze, die ja auch flächendeckend Polinnen auf die Straße gebracht haben, aus allen politischen Lagern. Aber zurück zu Israel.
Ein weiterer Fall, der den israelischen Fall wirklich besonders macht, ist die Art und Weise, wie die Proteste mit außenpolitischen oder sicherheitspolitischen Fragen in Verbindung gebracht wurden. Jetzt, seit Beginn der Proteste, gab es einen kleinen, aber sich entwickelnden Block namens Anti-Occupation Block, der das Thema israelische Besatzung palästinensischer Gebiete mit einbrachte und eine Debatte in Gang bringen wollte. Darüber, dass es in Zukunft keine Demokratie geben könne, wenn Israel weiterhin andere Gebiete besetzt und ihnen volle Rechte und Selbstbestimmung verweigerte.
Und wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass die Regierung unter Benjamin Netanyahu die Änderung so weit treiben konnte?
First of all, they came to office with a clear plan that they had worked out before.
Zunächst einmal traten sie ihr Amt mit einem klaren Plan an, den sie zuvor ausgearbeitet hatten. Sie erklärten ihre Absicht, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben und das besetzte Westjordanland zu annektieren. Und sie mussten diesen Plan nur aus der Schublade nehmen und umsetzen. Zweitens verfügt das israelische System über sehr wenige Checks and Balances, also Kontrollmechanismen. Die Regierung hat zwar nur eine knappe Mehrheit im Parlament, aber da es keine zweite Kammer wie beispielsweise in Deutschland oder den USA gibt, da es keine Verfassung gibt, ist es für die Regierung relativ einfach, Gesetze zu ändern oder neue Gesetze einzuführen. Die Rolle von Gatekeepern wie dem obersten Gerichtshof ist sogar noch wichtiger. Und das erklärt, warum sich viele der Reformen und Angriffe der Regierung auf den obersten Gerichtshof konzentriert haben. Versucht haben, die richterliche Überprüfungsgewalt des obersten Gerichtshofs zu beseitigen. Und warum sie sich auch auf andere Gatekeeper wie den Generalstaatsanwalt konzentriert haben. Dies bringt mich zum dritten Faktor.
The third factor is a collision of interests between Benjamin Netanyahu, the settlers in his government, and the ultra-orthodox in this government.
Der dritte Faktor ist eine Interessenkollision zwischen Benjamin Netanyahu, den Siedlern in seiner Regierung, und den Ultraorthodoxen in dieser Regierung. Sie alle haben ein Interesse daran, die Justiz zu untergraben und die Gewaltenteilung abzuschaffen. Warum? Nun, erstens hat Benjamin Netanyahu, gegen den wegen Korruption noch ein Gerichtsverfahren läuft, natürlich kein Interesse an einer unabhängigen Justiz, weil er möglicherweise im Gefängnis landen könnte. Zweitens wollen die Ultraorthodoxen um jeden Preis verhindern, dass ihre jungen Männer in die Armee eingezogen werden. Im Moment sind sie noch davon befreit, obwohl es ein Urteil des obersten Gerichtshofs gab, das besagte, dass sie dienen müssten. Und drittens sehen die Siedler den obersten Gerichtshof natürlich als Hindernis und eines der wenigen verbleibenden Hindernisse für ihre Pläne, die illegalen Siedlungen im Westjordanland weiter auszubauen und die besetzten Gebiete im Westjordanland zu annektieren. Was übrigens de facto bereits geschehen ist. Und deshalb haben sie einen gemeinsamen Feind, nämlich die unabhängige Justiz.
And this is why they have one common enemy, which is the independent judiciary.
Und Maja, welche Rolle haben die RichterInnen eingenommen? Haben Sie vielleicht auch die Entwicklung in Polen mitbekommen und auch das Engagement der polnischen RichterInnen?
Israeli judiciary has been pushing back and has been an important gatekeeper against the judicial coup.
Die israelische Justiz hat sich dagegen gewehrt und war bis zu einem gewissen Grad ein wichtiger Schutzwall gegen den Justizputsch. Ein sehr wichtiger Fall war die Abschaffung der sogenannten Angemessenheitsklausel. Die Regierung wollte eine Klausel streichen, nach der der oberste Gerichtshof Regierungsentscheidungen, die er für unangemessen hielt, aufheben konnte. Und der oberste Gerichtshof hat diese Entscheidung gekippt.
The other thing is,
that the Israeli Bar Association has been prominently speaking out against the judicial overhaul.
Hinzu kommt, dass sich die israelische Anwaltskammer deutlich gegen die Justizreform ausgesprochen hat. Dies war besonders wichtig, da viele Aspekte der Reform kleine, scheinbar technische und administrative Fragen betrafen. Eine weitere Anmerkung zu den Richtern: Da Sie nach den Entwicklungen in Polen gefragt haben, weiß ich, dass es in kleinem, aber einflussreichem Rahmen einen Austausch zwischen Richtern aus Ungarn, Polen und Israel gab, die Israel besucht haben und denen sie auch klargemacht haben, dass es jetzt an der Zeit ist, sich zu äußern, auch wenn dies mit einem großen persönlichen Risiko verbunden ist. Und das unterstreicht für mich, wie wichtig es ist, solche Austausche zu fördern. Denn schließlich sehen sich Demokratien einem sehr gut organisierten und vernetzten Angriff illiberaler Kräfte ausgesetzt. Daher ist es wirklich wichtig, dass demokratische Kräfte auf die gleiche Weise zusammenarbeiten. Und ich muss leider sagen, dass viele dieser Kooperationen in den letzten 2 Jahren zerbrochen sind. Und es ist wirklich wichtig, dass wir sie wiederbeleben.
I have to say, unfortunately, many of these corporations have broken down in the past 2 years, and it's really important that we revive them.
Also, der Kampf für unabhängige Gerichte in Israel, der ist noch nicht vorbei. Die Situation in der Region verschärft dieses Problem eigentlich noch. Wir werden hier nicht zu sehr auf den Konflikt eingehen. Das Thema, das ist einfach zu groß und zu komplex. Aber diese Umstände wirken sich auch auf die Innenpolitik aus, die zunehmend im Zeichen eines dauerhaften Ausnahmezustands steht. Dennoch und vielleicht auch gerade deshalb hat die israelische Regierung im Jahr 2025 die umstrittenen Justizreformen vorangetrieben, insbesondere durch verstärkten politischen Einfluss auf die Ernennung von RichterInnen. Es zeichnet sich ab, dass das Thema unabhängige Gerichte Israel weiter beschäftigen wird. Die entscheidende Frage bleibt, wie groß und dauerhaft die Bereitschaft der Gesellschaft ist, für den Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien einzutreten und welchen Stellenwert dieses hohe Gut in einer Gesellschaft haben wird, die durch den anhaltenden Krieg zermürbt ist.
And so what that's done is put a whole lot of pressure on our court system to step in and stop abuses of presidential power.
Nach Israel und Polen komme ich noch auf ein drittes Land zu sprechen und kann direkt sagen, das Problem in den Vereinigten Staaten ist anders. Bevor wir den amerikanischen Fall vorstellen, ist es wichtig zu erwähnen, dass sich das Justizsystem, auch aufgrund der Common Law Tradition, stark von den beiden besprochenen unterscheidet. Das bedeutet, dass Urteile stark auf früheren Gerichtsbeschlüssen berühren und Richterinnen und Richter viel Wert auf Präzedenzfälle legen, anstatt sich einzig und allein auf festgeschriebene Gesetze zu stützen. Trotz dieser Besonderheiten ist auch in den USA die Unabhängigkeit der Justiz nicht vor politischen Einflüssen geschützt. Gerade am obersten Gerichtshof wird deutlich, wie stark Gerichte durch politische Überzeugungen geprägt und in politische Auseinandersetzungen hineingezogen werden können. Ein Beispiel dafür ist die Entscheidung des obersten Gerichtshofs im Jahr 2022. Da wurde das Urteil Roe v. Wade aufgehoben, das das Recht auf Abtreibung als verfassungsmäßig anerkannt hatte. Im Jahr 2023 folgte dann eine weitere Entscheidung, die Abschaffung der Affirmative Action. Diese Maßnahme hatte in den vergangenen Jahren den Zugang zu Hochschulbildung für Studierende aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen deutlich verbessert. Sie war eine Form der Wiedergutmachung für die historische rassistische Gewalt und die daraus resultierenden strukturellen Ungleichheiten. Ungleichheiten, die die USA praktisch seit ihrer Gründung geprägt haben. Die Versuche der Trump-Administration, die Autonomie öffentlicher Institutionen unter Druck zu setzen, beschränkten sich nicht nur auf die handverlesene Nominierung zum obersten Gerichtshof. Seit 2024 greift die neue amerikanische Regierung zum Beispiel die Autonomie von Universitäten sowie kulturellen und historischen Institutionen an und fordert, einem einzigen ideologischen Weg zu folgen, dem, den sie für richtig hält. Im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit haben diese Versuche sogar zugenommen. Laut einer Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2024 sank das Vertrauen der Amerikanerinnen in das Justizsystem ihres Landes auf ein Rekordtief von 35%. Über die wachsende politische Rolle des obersten Gerichtshofs sprechen wir mit Alicia Bannon. Sie ist Direktorin des Judiciary Programs am Brennan Center for Justice und unterrichtet an der New York University School of Law. Alicia, sag mal, welche Rolle spielt der oberste Gerichtshof in den Vereinigten Staaten?
The Supreme Court is the United States' highest court. That means that it's the final word in interpreting federal law, including the U.S. Constitution.
Der oberste Gerichtshof ist das höchste Gericht der Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass er das letzte Wort bei der Auslegung von Bundesgesetzen hat, einschließlich der US-Verfassung. Unter anderem hat er die Befugnis zur gerichtlichen Überprüfung, was bedeutet, dass er Gesetze des Kongresses aufheben kann, wenn er feststellt, dass sie mit der US-Verfassung unvereinbar sind. Wichtig zu verstehen ist, dass der oberste Gerichtshof im Laufe der Zeit einen immer größeren Teil unseres gesamten Rechts- und Politiksystems eingenommen hat. Als die Vereinigten Staaten gegründet wurden, gingen unsere Gründerväter davon aus, dass der oberste Gerichtshof nur einen relativ kleinen Teil unseres gesamten Regierungssystems ausmachen würde. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass er besonders mächtig sein würde.
Was ist das größte Problem, mit dem der oberste Gerichtshof heute konfrontiert ist?
The Supreme Court is facing a lot of problems today, but what I'd lift up as the most significant.
Der oberste Gerichtshof steht heute vor vielen Problemen, aber das meiner Meinung nach größte Problem ist, dass die Öffentlichkeit wirklich kein Vertrauen mehr in diese Institutionen hat. Die Zustimmungswerte in der Bevölkerung sind auf einem Rekordtief. Es handelt sich um eine Institution, die während des größten Teils ihrer Geschichte breite parteienübergreifende Unterstützung genoss, was sich in den letzten Jahren jedoch grundlegend geändert hat. Dafür gibt es viele Gründe. Ein Teil davon ist auf sehr unpopuläre Entscheidungen zurückzuführen, die der Gerichtshof in den letzten Jahren getroffen hat.
It's also the case that there's, I think, a wide perception that the court is increasingly ruling in a political or even partisan manner.
Außerdem herrscht die weit verbreitete Auffassung, dass das Gericht zunehmend auf politische oder sogar parteiische Weise entscheidet. Insbesondere in den letzten Monaten hat die Art und Weise, wie das Gericht mit Fällen umgegangen ist, die von der Trump-Regierung vorgebracht wurden, den Eindruck weiter verstärkt, dass es seine Macht nicht neutral und fair ausübt. Es hat überwiegend zugunsten der Regierung entschieden, einschließlich der Aufhebung bestehender Präzedenzfälle.
Wie ist es möglich, dass der Präsident so viel Einfluss ausüben kann? Ist das nicht ein Fehler im politischen System?
That's included everything from the president claiming the ability.
Seit Beginn der Trump-Regierung hat es eine beispiellose Ausübung der Machtbefugnisse des Präsidenten gegeben. Eine der Herausforderungen besteht darin, dass der Kongress sich weitgehend mitschuldig gemacht hat. Unser politisches System hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Bei einem Machtmissbrauch durch den Präsidenten würde man in einem System der gegenseitigen Kontrolle erwarten, dass der Kongress stark und entschlossen reagiert. Das ist jedoch nicht geschehen. Dadurch wurde unser Gerichtssystem unter enormen Druck gesetzt, einzugreifen und den Machtmissbrauch des Präsidenten zu stoppen.
And so what that's done is put a whole lot of pressure on our court system to step in and stop abuses of presidential power.
Wie haben die Richter da reagiert? Welche Strategien des Widerstands gab es auch auf gesellschaftlicher Ebene?
In terms of the reactions of the judges, there's been a real divide between lower courts in the United States, so our trial courts and intermediate courts, and the U.S. Supreme Court.
Was die Reaktionen der Richter angeht, so gab es eine echte Kluft zwischen den unteren Instanzen der Vereinigten Staaten, also unseren erstinstanzlichen und mittleren Gerichten, und dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Insgesamt gab es sehr starke Reaktionen von RichterInnen der unteren Instanzen, die sich gegen den Machtmissbrauch durch die Regierung wehrten. Zahlreiche Fälle wurden landesweit vor Gericht gebracht. Viele Richter, die sowohl von Demokraten als auch von Republikanern ernannt wurden und im Allgemeinen sehr unterschiedliche ideologische Ansichten vertreten, haben sich eingeschaltet. Sie erklärten, dass viele der Maßnahmen des Präsidenten nicht mit dem Gesetz vereinbar seien oder blockierten diese.
In terms of the broader strategies of resistance, many of our institutions have not been particularly strong sources of resistance.
Was die umfassenderen Strategien des Protests angeht, so waren viele unserer Institutionen keine besonders starken Horte des Widerstands. In unserer Medienlandschaft, in unseren Institutionen wie Universitäten und Anwaltskanzleien haben wir viele Beispiele dafür gesehen, dass man nachgibt und nicht willens ist, sich gegen den Machtmissbrauch durch die Regierung zu wehren. Ich denke, dass wir viel mehr Aktivität in der breiten Öffentlichkeit sehen. Wir beobachten immer mehr Proteste, sowohl in einzelnen Gerichtsbarkeiten als auch auf nationaler Ebene. Wir sehen auch eine zunehmende Nutzung von Mitteln wie öffentlichen Boykotten. So wurde beispielsweise eine Comedy-Show von Jimmy Kimmel aus dem Programm genommen, woraufhin es zu weitreichenden Boykotten von Unternehmen wie Disney kam, die letztendlich Druck ausübten und sie dazu veranlassten, ihn wieder zurückzuholen.
And then you had wide boycotts of companies like Disney that ultimately pushed them, prompted them to bring him back.
Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Neutralität des obersten Gerichtshofs wiederherzustellen? Und welche Ergebnisse wurden bisher erzielt?
I think when there is a political opportunity for Supreme Court reform, there's a lot that needs to be done.
Ich denke, wenn sich eine politische Gelegenheit für eine Reform des obersten Gerichtshofs ergibt, gibt es viel zu tun. Ein Bereich, den ich besonders hervorheben möchte, ist die Notwendigkeit einer Amtszeitbegrenzung für RichterInnen am obersten Gerichtshof.
Our justices hold their positions for life, and that means as a practical matter, justices that have been on the bench for decades and decades.
Unsere Richter haben ihr Amt auf Lebenszeit inne. Und das bedeutet in der Praxis, dass RichterInnen teilweise seit Jahrzehnten auf der Richterbank sitzen. Ich denke, es ist wirklich klar, dass niemand so viel öffentliche Macht auf Lebenszeit innehaben sollte. Das ist kein guter Bestandteil einer stabilen Demokratie. Hinzu kommt, dass aufgrund der zufälligen Besetzung von freien Stellen verschiedene Präsidenten sehr unterschiedliche Spuren im Gericht hinterlassen haben. Das Gericht ist also wirklich von den allgemeinen demokratischen Werten des Landes abgekoppelt. Das wäre also ein Bereich, in dem ich mir wachsende öffentliche Forderungen und zunehmende Aufmerksamkeit seitens des Kongresses erhoffe. Aber es gibt noch viel zu tun, um dieses politische Umfeld zu schaffen.
So that would be one place where I hope we will see growing public calls and growing attention from Congress, but there's a lot of work to do to build that political environment for reform.
Die Situation in den USA unterscheidet sich aus zwei Gründen von den anderen Beispielen. Erstens, im Gegensatz zur PiS-geführten Regierung in Polen oder der Likud-geführten Koalition in Israel, die den Rechtsstaat durch Reformen oder Veränderungen beeinflussen, setzte Trump nicht auf solche Maßnahmen, sondern wählte eine andere, direkte Form der Einflussnahme auf die Rechtsprechung durch handverlesene Ernennung und ideologischen Druck. Stephen Gottbaum von der University of California in Los Angeles hat sogar eine klare Unterscheidung zwischen politischem Populismus und strukturellem Populismus getroffen, um zwischen verbalen und systemischen Angriffen auf Demokratie zu unterscheiden. Dennoch bleibt das Verhalten von Donald Trump nicht ohne Auswirkung auf die bürgerlichen Freiheiten und die Menschenrechte in den USA, die ebenfalls ein Element des Konzepts der Rechtsstaatlichkeit sind. Zweitens, die Kompetenzen und die Rolle des obersten Gerichtshofs in den Vereinigten Staaten unterscheiden sich stark von unseren kontinentalen Modellen. Die Situation auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt jedoch, wie einfach und gefährlich es ist, den Gerichtshof nach politischen Wünschen umzubauen. Die Entscheidungen des Gerichts betreffen alle Amerikanerinnen. Daher sind seine Politisierung und ideologische Ausrichtung nicht nur inakzeptabel, sondern auch gefährlich für den sozialen Zusammenhalt, die Integration und den Frieden einer so vielfältigen Gesellschaft wie den USA.
Ja, das waren drei eindrucksvolle Geschichten aus Polen, Israel und den USA. Und ich finde, wir können wirklich viel daraus lernen, auch für uns hier in Deutschland. Und hier also unsere drei Lektionen.
Genau. Erstens, Angriffe auf die Justiz können überall und in vielfältiger Form geschehen. Das Stereotyp, dass dies nur in jungen, unerfahrenen Demokratien vorkommt, ist falsch. Ebenso die Vermutung, dass Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit vor allem postkommunistischer Länder betreffen. Auch in robusten demokratischen Systemen können Probleme mit demokratischer Erosion auftreten. Um Politiker zur Rechenschaft zu ziehen, spielt Druck von innen und von außen eine wichtige Rolle. Einerseits durch die organisierte Zivilgesellschaft und die unabhängigen Medien und andererseits durch internationale Organisationen wie die Europäische Union oder internationale Gerichte wie der Europäische Gerichtshof oder die Europäische Menschenrechtskonvention, die Hüter der internationalen Rechtsordnung.
Und zweitens, extremistische und demokratiefeindliche Parteien streben zunächst eine Justizreform an, um den Weg für eine weitere staatliche Vereinnahmung, ja, und dann die Zerschlagung anderer demokratischer Institutionen zu ebnen. Gerichte sind also Schlüsselinstitution einer jeden Demokratie und genau deshalb wird an ihnen als erstes gerüttelt. Und darum ist es auch so wichtig, Gesetzesänderungen, die die Justiz Schritt für Schritt untergraben, nicht zu ignorieren. Auch wenn sie abstrakt und technisch klingen, haben sie final sehr konkrete Auswirkungen auf das Leben aller BürgerInnen.
Drittens, um die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen, braucht es nicht nur juristisches Fachwissen. Genauso wichtig ist es, die Gesellschaft zu sensibilisieren und die Bevölkerung zu mobilisieren, damit sie Druck ausüben kann, wenn demokratische Grundprinzipien durch politische Entscheidungen bedroht werden.
Und das gilt eben nicht nur für andere Länder, sondern auch für uns. Und das wollen wir weiter im Blick behalten.
Ich bin Maria Skura.
Und ich bin Sally Lisa Starken. Und das war der Podcast The Playbook der Bundeszentrale für politische Bildung.
Hier geht es darum, was Demokratien resilienter macht. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Mut machen und euch neue Perspektiven aufzeigen.
Wenn ihr mehr über diese Themen erfahren wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit ihr keine neue Folge verpasst.
In der nächsten Ausgabe sprechen wir über ein weiteres zentrales Thema für unsere Demokratie, nämlich über freie und faire Wahlen und warum sie das Herzstück eines funktionierenden Rechtsstaates sind. Davon nehmen wir euch mit nach Rumänien, Frankreich und Georgien.
Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören. Bleibt demokratisch und engagiert, denn das ist, was zählt. The Playbook ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.
Moderation Maria Skura und Sally Lisa Starken.
Redaktion Anna Delius, Maria Skura und Sally Lisa Starken.
Projektleitung Anna Delius.
Produktion Pool Artists. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.